Genau, es ist Adventszeit, es ist Weihnachtszeit, die Lichter sind an, man versucht, sich ein bisschen Ruhe zu Hause zu verschaffen, an den Wochenenden vielleicht, setzt sich hin, nimmt mal ein Buch in die Hand, während eine Kerze auf dem Tisch brennt und versucht, so ein bisschen runterzukommen. Der eine oder andere macht sich vielleicht auch mal den Fernseher an und denkt sich, oh, jetzt so einen schönen Film. Und was glaubt ihr, welches ist die meistgesehene, das meistgesehene Märchen, das um Weihnachten rumgesehen wird? Alle Mädels. Haselnüsse. Ja, richtig. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Jetzt muss ich, alle Mädels müssen jetzt einmal Ohr machen. Einmal klack. Oh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist das Mädchen, das ist das Märchen, das sich jedes Mädchen anschaut und ganz, ganz viele Frauen, und ich glaube, es würden nur die wenigsten zugeben, machen das auch noch heute jedes Jahr wieder, dass sie sich dieses Märchen anschauen. Ich habe mir das damals auch bis zur Unendlichkeit angeschaut. Ich hatte eine VHS-Kassette. Wir haben das natürlich nicht gekauft, sondern selbst im Fernsehen aufgenommen damals mit einem Videorekorder. Und diese Kassette lief bei uns. Also nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über immer wieder. Unendliche Male. Ich glaube, es gibt sie sogar heute noch irgendwo in den Tiefen des Kellers meiner Eltern. Und ich habe meine Familie damit, glaube ich, fast zum Wahnsinn getrieben. Ungefähr genauso wie mit Heidi, der Serie. Aber drei Haselnüsse für Aschenbrödel waren ganz oben mit dabei. Und ich denke, wer kennt das Märchen? Ich glaube, da sind auch ein paar Männer dabei, oder? Ach, wenige, die trauen sich nicht. Also ich gehe mal davon aus, also wer es nicht kennt, jeder kennt eigentlich das Märchen von Aschenputtel, die Guten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, Gurugudidugu, da ist Blut im Schuh und so weiter. Das kennt eigentlich jeder, dieses Märchen. Aschenputtel ist die Stieftochter von der Stiefmutter, natürlich. Die Stiefmutter, die ist ziemlich böse, die hat noch zwei andere böse Töchter, also ihre Stiefschwestern. Der Vater ist gestorben. Und sie muss im ganzen Haushalt die Drecksarbeit machen. Sie ist diejenige, die den Boden wischt, die den Kamin sauber macht, die auch immer schlechte Klamotten anhat, und die anderen lassen sich's gut gehen. Und eines Tages gibt der Prinz, dieser hübsche junge Mann mit Pagenschnitt und roten Strumpfhosen, gibt einen Ball. Er lädt ein, er ist im heiratsfähigen Alter, alle Damen der Umgebung werden eingeladen und er darf auf Brautschau gehen. Und natürlich gehen die beiden Schwestern auch dahin. Und natürlich will Aschenputtel, die natürlich die schönste im ganzen Land ist, auch wenn es ein anderes Märchen ist, auch zu diesem Ball gehen und den Prinzen sehen und mit ihm tanzen. Und die Schwestern, die denken sich, natürlich wollen sie nicht dabei haben, weil sie ist ja die Schönste und haben keine Chancen mehr, wenn sie da ist. Und sie geben ihr eine Aufgabe. Und zwar muss sie einen Sack voll Linsen durchgehen und alle Schlechten aussortieren. Die Guten, die sollen da bleiben. Und wenn sie diese Aufgabe geschafft hat, dann darf sie mit auf den Ball. Sprich, die Schwestern wollen sie nicht dabei haben. Sie stellen sie vor eine unlösbare Aufgabe, sind sich ganz sicher, das wird sie niemals schaffen. Deshalb bekommt sie diese Aufgabe, kann sich ruhig Hoffnung machen, ist aber unmöglich. Aschenputtel steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Wer von euch hat letzte Woche nicht gesündigt? Es sind nicht so viele. Wer von euch hat denn letzte Woche gesündigt? Das sind, ich würde sagen, die meisten. Die anderen haben ein Problem mit Lüge. Sehr interessant. Eigentlich? Die gelogen haben, die dürfen jetzt nochmal über ihre Sünde nachdenken. So, in 3. Mose, das ist der erste Text, den wir uns heute Morgen anschauen, steht 3. Mose 19, 2. Da sagt Gott zu Mose: Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Bam. Gott ist heilig und Israel soll heilig sein. Ich finde, das ist eine ziemlich unlösbare Aufgabe, wenn man sich mal weiter anschaut, was man unter heilig versteht. Im Duden wird heilig beschrieben als im Unterschied zu allem Irdischen, göttlich vollkommen und daher verehrenswürdig. Oder die Elberfelder Studienbibel sagt über heilig, es kann übersetzt werden mit furchterregend und abgesondert. Und ich glaube, jeder von uns oder die meisten von uns sind einer Meinung, dass Gott definitiv heilig ist. Er ist absolut im Unterschied zu allem Irdischen. Er ist göttlich vollkommen. Er erfüllt das absolut. Und Gott, dieser heilige Gott sagt jetzt, ich bin heilig. Und liebes Volk Israel, du sollst auch heilig sein, so wie ich. Und damit Israel auch weiß, was es unter heilig zu verstehen hat und wie es das Ganze umzusetzen hat, gibt Gott Israel noch eine Gebrauchsanleitung, so ein Manual mit. Das heißt, die 10 Schritte zur Heiligkeit leben, wie es Gott gefällt. Gott hat ihnen das Buch gegeben, so funktioniert es. Nee, hat er nicht. Klick. Er hat ihnen die 10 Gebote gegeben und zusätzlich noch das ganze Zeremonialgesetz, damit sie wirklich wussten, hey, diese und jene Anforderung habe ich an dich. Zu einem heiligen Leben gehört das. All die Du sollst-Sätze, all die Dinge, die dann im Zeremonialgesetz kommen, wo es heißt, das und das sollst du essen zu der Uhrzeit, in der und der Form, so und so sollst du mit deinen Mitmenschen umgehen. Du sollst bei Hautkrankheiten dies und jenes unternehmen und wirklich bis ins kleinste Detail geregelt und die Vorstellungen klar gemacht, was es heißt, ein heiliges Leben zu führen. In Mose steht weiter an einer anderen Stelle, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sein. Und wenn jemand die Ehe bricht mit einer Frau des Nächsten, das sollen beide des Todes sein. Also auch die Bestrafungen bei nicht heiligem Leben, wenn man nicht den Anforderungen entspricht, sind, ich sag mal, sehr drastisch. Und Jesus, also es war ja im Alten Testament, interessant wird, was sagt denn Jesus dazu? Er ist ja derjenige, von dem man Sätze hört, wie liebe deine Feinde. Also da muss ja ein bisschen mehr Gnade walten eigentlich. Aber Jesus selbst verschärft es eigentlich noch oder stellt es eigentlich klar, wie es wirklich gemeint ist. Er sagt, nicht nur wenn du deinen Eltern fluchst, dann bist du des Todes würdig, sondern wer in Gedanken über jemanden flucht, der ist des Mordes schuldig und dadurch des Todes würdig. Oder wer in Gedanken mit einer Frau schläft, sich unreine Gedanken macht, der hat schon Ehebruch begangen. Also Jesus ist derjenige, der das nicht abmildert, sondern der eigentlich nochmal die Ausarbeitung dazu bringt, wie genau das dann doch zu meinen ist, zu nehmen ist. Und das Resultat von all dem ist eben Tod. Und es klingt erstmal ziemlich schlecht. Das ist nicht nur einfach, ich habe den Ball heute Abend verpasst, sondern das ist ein ziemlich unausweichbares Problem, das letztendlich nicht nur körperlicher Tod bedeutet, sondern sogar Tod in der Hölle, ewige Verdammnis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist ziemlich klar, dass ich diesem Anspruch nicht genügen kann. Ich kann nicht heilig sein, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, all diese Gebote einzuhalten. Ich schaffe es nicht, all diese Regelungen einzuhalten. Und so hat Gott uns offensichtlich vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Er sagt, ich bin heilig und du sollst heilig sein. Es ist nicht möglich. Es ist nicht machbar. Und Gott hat uns vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Aber warum? Hat er das getan in der Gesinnung, wie die beiden Schwestern, die gar nicht wollten, dass Aschenputtel mit auf den Ball kommt, in dem Wunsch, dass du verzweifelst an dir selbst, an deiner Unfähigkeit, in dem Wunsch, dass dir bewusst wird, wie schlecht und böse du doch bist, in dem Wunsch, dass dir bewusst wird, was für ein Versager du bist? Sitzt du vielleicht heute Morgen hier und scheiterst ständig daran, Gottes Gebote einzuhalten und denkst dir, vielleicht, ich weiß nicht, aber nee, es wird niemals reichen, um genug zu sein und hast deshalb Verdammnisgefühle und weißt nicht, wie du das packen sollst? Warum macht Gott das? Warum stellt er uns vor diese Herausforderung? Und ich kann dir bestimmt nicht auf jede einzelne Frage, die du heute Morgen in deinem Kopf hast, die passende Antwort geben, weil da ist wahrscheinlich eine Fülle von denen. Aber was ich weiß, ist, Gott ist heilig. Er ist dieser Vollkommene, der göttlich Vollkommene. Und ich weiß, dass Gott in seiner Heiligkeit auch vollkommen gut ist. Und dass Gott in seiner Heiligkeit es vollkommen gut mit dir und mit mir meint. Also Gott hat Anforderungen, die unerreichbar hoch sind. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Aber in seiner Güte, in dem, dass er vollkommen gut ist, hat er uns nicht nur vor eine unlösbare Aufgabe gestellt, sondern er hat uns auch gleich noch die Lösung dazu gebracht. Ihr hört jetzt blankes Evangelium. Jesus selbst hat das Gesetz gehalten, das du nicht halten konntest. Und indem du ihm dein Leben anvertraust und dich auf ihn verlässt und auf das, was er getan hat, kannst du leben. Und dadurch kannst du ein Erbe Gottes werden. Und dadurch, was er getan hat, kannst du im Himmel sein, anstatt in der Hölle. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann hat Jesus all die Schuld, all die Sünden, all das, was du verbrochen hast, auf sich genommen und hat es bezahlt. Und Gott sieht nicht mehr deine Schuld an dir. Du bist komplett reingewaschen. Da ist kein Krümelchen Sünde mehr. Die Dinge, die du letzte Woche getan hast, die eben deine Hand noch zum Hochschnalzen gebracht haben, sind nicht mehr sichtbar vor Gott, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast. Jesus hat vollkommen bezahlt für deine Schuld. Die Schuld ist beglichen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Da war ein sehr armer Mann, der war Bettler, der lebte in den Straßen und nachts ging er unter die Brücke, um sich zu schützen oder unter so Unterführungen, um sich zu schützen vor dem Wind. Der Mann war kein guter Mann. Der Mann hat in einer Firma gearbeitet und er war sehr darauf bedacht, Gewinne zu erzielen und mehr zu bekommen. Der hat gern gelebt, der hatte schöne Autos, schöne Frauen und er hat das Leben genossen. Und in seinem Genuss hat er angefangen, Gelder zu hinterziehen in der Firma. Er hat seinen Chef schlecht gemacht, er hat ihn belogen und er hat ihn beklaut in großem Stil. Das hat er nicht getan, weil er in einer schlechten Lage war. Nee, das hat er getan einfach, weil er mehr wollte. Und irgendwann ist es natürlich aufgeflogen. Und dann ist er natürlich rausgeflogen. Und er hatte mittlerweile durch diese Schuld, die er angehäuft hatte, durch den Diebstahl, wurde ihm natürlich auch der Prozess gemacht. Und er hat sich verschuldet, Schulden über Schulden, sodass er sie nicht mehr überschauen konnte. Sodass er bis zu diesem Punkt kam. Keine Wohnung mehr. Kein soziales Umfeld mehr. Und hinten auf dem Rücken ein Berg von Schulden, von dem er keine Möglichkeit mehr hatte, sie in diesem Leben noch abzubezahlen. Jetzt lebt er als Obdachloser. Und eines Tages, als er da so saß, in der Nähe von der Fußgängerzone, an so einem kleinen windgeschützten Ort, im Schneidersitz aus seiner Decke, die er hatte, Becher vorne dran, damit Leute ihm was reinwerfen können, da sieht er aus der Ferne einen Mann auf sich zukommen. Und als er nochmal hinschaut, denkt er sich, oh Gott. Und er erschrickt und erstarrt und sein Herz fängt an zu klopfen und zu pochen. Denkt sich, oh nein, und wünscht sich, der Boden möge sich unter ihm auftun und er möge hineinfallen und die Erde möge ihn verschlingen. Er sieht seinen Ex-Chef auf sich zulaufen. Der Mann, dem er so viel, den er so betrogen hat, dem er so viel Schlechtes angehängt hat, dem er so entgegengestanden ist. Und der kommt auf ihn zu und er hat Angst. Er denkt sich, der wird mich beschimpfen. Er hat ihn seit dem Prozess nicht mehr gesehen. Und so langsam gerät er in Panik und schaut auf den Boden und denkt sich, vielleicht erkennt er mich ja nicht. Und fast läuft der Chef auch an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken. Aber als er gerade auf einer Höhe mit ihm ist, schaut der Bettler auf und die Blicke treffen sich. Und der Bettler erstarrt. Der Mann bleibt stehen und er befürchtet das Schlimmste. Und dann passiert was ganz Ungeahntes. Dann passiert was total aus der Rolle Fallendes. Der Mann, der Chef, er lässt ihn nicht irgendwie einfach links liegen und läuft weiter. Er beschimpft ihn nicht, wie es der Bettler erwartet hätte. Er tut was ganz anderes. Der Mann bekommt plötzlich Mitleid. Der Chef bekommt Mitleid mit diesem armen Mann, der mittlerweile krank ist und stinkend unten auf dem Boden sitzt. Er sieht ihn. Er weiß noch, was er ihm alles getan hat, aber er bekommt Mitleid. Und im nächsten Moment beugt sich der Chef zu ihm runter. Er gibt ihm die Hand. Er hilft ihm auf, klopft ihm auf die Schulter. Es geht weiter. Er gibt ihm Geld, er nimmt ihn mit nach Hause, er gibt ihm eine Dusche. Es geht noch weiter, er gibt ihm mehr Geld, dass er sich eine Wohnung leisten kann. Er stellt ihn wieder ein und gibt ihm einen Posten in seinem Unternehmen. Und als ob das nicht genug wäre, die beiden werden Freunde. Ziemlich kitschig. Ziemlich unglaublich. Ich würde sagen, nicht mal in Hollywood wird so eine Geschichte durchkommen, weil es ist einfach viel zu übertrieben. Jemand, der mich gerade betrogen, beklaut hat, hinter meinem Rücken Intrigen gesponnen hat, und dem soll er jetzt so viel schenken. Ich meine, gut, dass er ihn nicht beschimpft und dass er ihn nicht irgendwie einfach links liegen lässt von mir aus. Also ich finde, es wäre schon eine Leistung gewesen, einfach an ihm vorbeizugehen und ihm ein nettes Kopfnicken zu geben und vielleicht Mitleid mit ihm zu haben. Aber alles, was danach kommt, ist absolut utopisch und unrealistisch und wird so niemals passieren. Niemals, habe ich nie erlebt und auch noch nie gehört. Das Interessante ist, dass diese unglaubliche Geschichte tatsächlich doch schon vorgekommen ist. Und zwar sehr vielfältig. Und zwar in meinem Leben. Und wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, auch in deinem Leben. Als du und ich, als wir noch Feinde waren Gott gegenüber. Als wir ihn betrogen haben, als wir ihn belogen haben, als wir ihn behandelt haben, als gäbe es ihn nicht, als wir ihn beschimpft haben für Dinge, die er nicht getan hat und letztlich gesagt haben, aber eigentlich gibt es ihn gar nicht. Zu dem Zeitpunkt ist Gott gekommen und hat sich herabgebeugt zu uns und hat uns aufgeholfen, als wir noch absolut anti waren und war für uns und hat uns beschenkt mit allem, was wir brauchen. Und er hat alle Schulden bezahlt, die wir angehäuft hatten in unserem Leben. Alles, was wir Gott geklaut hatten, wo wir Gott entgegengetreten sind, das hat er bezahlt. Und zwar die vergangenen Schulden, die gegenwärtig da waren und auch noch ein Vorscheck für alles, was noch kommen wird. Alles bezahlt, schuldenfrei. Und hat uns reingewaschen. So, dass wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, zwischen dir und Gott keine Rechnung mehr offen ist. Da ist keine Rechnung mehr offen. Und genau das macht dich zu einem Heiligen. Genau das macht dich zu einem Heiligen. Jesus hat dich heilig gemacht, als du seine Vergebung angenommen hast. Haltet meine Satzungen und tut sie. Ich bin der Herr, der euch heiligt, sagt Gott. Er hat den Anspruch, sei heilig und dann macht er uns heilig. Er hat dich und mich heilig gemacht. Gott ist derjenige, der sagt, einmal klick. Genau. Ich bin Jahwe Mekadesh. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Naja, dann ist ja jetzt eigentlich alles erledigt. Also Gott hat den Anspruch, ich bin heilig, du sollst heilig sein. Dann haben wir das ja jetzt erfüllt. Wenn das, was Jesus getan hat, wirklich uns heilig macht, dann war es das ja jetzt auch. Also dann brauchen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen, oder? Naja, nicht ganz leider. Ich weiß nicht, euch ging es ja vorhin auch so mit der Hand. Die Sünde hat irgendwie doch noch einen Raum in unserem Leben. Gott hat uns heilig gemacht. Trotzdem sündigen wir immer noch. Das macht uns zu Sündern. Das heißt, wir sind Heilige und Sünder zugleich. Wir wurden von Gott heilig gemacht, sündigen aber trotzdem noch jeden Tag. Gott sagt, ich bin der Gott, der euch heiligt. Und das hat er getan. Jesus hat die Schuld beglichen. Aber das heißt nicht, dass wir nichts mehr mit Sünde am Hut haben. Leider. Das wäre schön. Ist aber im Moment noch nicht so. Gott sagt nicht einfach zu Israel, seid heilig, sondern er sagt auch, haltet meine Satzungen. Irgendwie ist es trotzdem noch da. Gut, das ist im Alten Testament. Ich möchte aus einer etwas konservativeren Bibelübersetzung vorlesen beim nächsten Klick. Aus Galater 5, 19 bis 21, die Volksbibel. Dort steht, gehorcht ihr aber eurem alten Ich, dann kommt nur Mist dabei raus. Und jetzt bitte ich euch einfach mal zu reflektieren, ob ihr euch da irgendwo wieder seht. Dreckige Gedanken, abfeiern ohne Grenzen, Freitag, Samstag, Party gemacht, zu viel getrunken, ohne Grenzen einzuhalten und solchen Sex, auf den Gott keinen Bock hat. Was ist es? Ich würde jetzt einfach mal ganz allgemein sagen, jegliche Form von Sex, die nicht innerhalb einer Ehe stattfindet. Solchen Sex, auf den Gott keinen Bock hat, auf Sachen plötzlich so abfahren, dass sie viel wichtiger werden als Gott. Spätestens hier haben wir jeden Einzelnen von uns auf Sachen so abfahren, dass sie wichtiger werden als Gott. Mein neuer Urlaub, den ich antreten werde, oh, der wird so genial und ich denke nur noch an das. Ihr wisst, was es für Sachen sind, auf die wir so abfahren, dass Gott total in den Hintergrund rückt. Okkulte Praktiken, immer auf Ärger aus sein, nach mir die Sinnflutgedanken. Kennt das jemand? So einfach nur noch durch, komme was wolle, hinter mir, ist mir egal, mögen sie fallen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, Hauptsache ich bin durch. Nach mir die Sinnfluteinstellungen, Intrigen anstiften, streiten ohne Ende, sich als Mittelpunkt der Welt fühlen. Würde wohl niemand von uns so zugeben, ich fühle mich als Mittelpunkt der Welt manchmal, aber unser Verhalten zeigt manchmal diese Einstellung. Wenn sich einfach vieles in unserem Kopf um mich dreht, wenn ich viel darüber nachdenke, warum andere so ungerecht zu mir sind und warum ich so viel leiden muss und warum das gerade jetzt mir passiert. Klick. Anderen nichts Gutes gönnen. Alkoholismus, Drogensucht, Esssucht und solche Sachen. Wer so drauf ist, hat im Land, wo Gott das Sagen hat, nichts zu suchen. Oder, wie es in der Guten Nachricht übersetzt wird, ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Und das sind ziemlich harte Worte von Paulus. Wer solche Dinge tut, wer immer streitet, wer Sexsachen macht, auf die Gott keinen Bock hat, wer nach mir die Sinnflutgedanken hat, der hat keinen Platz in Gottes neuer Welt. Und Hand aufs Herz, wer von uns hat es denn nicht? Heißt es, wir sind schon wieder vor dieser unlösbaren Aufgabe, vor der wir uns eben noch gesehen haben, dann kurz erleichtert waren und jetzt wieder drin sitzen? Ich kann uns beruhigen in diesem Hin und Her, mancher von uns kennt es vielleicht, ich habe mein Leben Jesus gegeben, aber oh Gott, was war das jetzt, was ich getan habe? Ist es jetzt vielleicht doch wieder rückgängig? Ich muss schnell Buße tun, dass ich wieder reinkomme in die Gnade und wer weiß, vielleicht verliere ich sie auch. Ich möchte dich heute Morgen beruhigen, wenn du unter ständigem Stress leidest, einfach weil du dir nicht sicher bist, ob deine Sünde dich vielleicht wieder aus Gottes Familie raus manövriert hat. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du Teil dieser Familie. Du bist heilig. Jesus hat dich heilig gemacht. Trotzdem hast du noch einen Kampf, den du kämpfen musst. Und das ist der Kampf, wie wir vor einigen Wochen von Mark gehört haben in The Great Eight, der Kampf gegen die Sünde, die wir töten sollen in unserem Leben. Wenn wir dieses Geschenk von Jesus bekommen haben, dass er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat, sodass wir wirklich die Schulden komplett bezahlt haben, nichts mehr offen ist, dann sollte unser Leben das auch widerspiegeln. Der Mann, der arme Mann, der seinen Chef so betrogen hatte, nachdem der Chef ihn wieder reingenommen hat ins Unternehmen und ihn lebensfähig gemacht hat und Freund mit ihm geworden ist, da hat sich nicht nur sein Kontostand verändert, sondern eine Beziehung hat sich verändert. Er hat einen Freund bekommen, dem er loyal gegenübertritt, dem er bestimmt nicht mehr so gegenüber auftreten wird, wie er es vorher getan hat. Und auch das brauchen wir. Wir brauchen eine Veränderung in unserer Beziehung zu Gott, von Feind zu Freund. Und das muss unser Leben widerspiegeln, dass wir Freunde sind. Und trotzdem ist die Herausforderung so groß. Und wie können wir der entgegentreten? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Heilig sind wir schon, aber wie kann unser Leben heilig sein? Wie kann dieser Prozess der Heiligung bei uns stattfinden, sodass wir nicht nur den Stand haben, ich bin jetzt Gottes Kind und dadurch gerecht vor Gott, sondern dass auch unser Leben eben diese Heiligkeit, die uns schon gehört, dass es das auch widerspiegelt und sichtbar wird. Und da möchte ich uns eine Stelle vorlesen aus 2. Korinther 3, 18. Da steht, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Ich lese nochmal, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist. Wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, wenn er dein größter Schatz ist, wenn du ihm dein Leben und alles, was darin vorkommt, anvertraust, dann spiegelst du Gottes Herrlichkeit wider. Paulus geht da einfach mal so ganz selbstverständlich von aus, dass es so ist. Und ich möchte euch das jetzt mal kurz ein bisschen demonstrieren. Wenn du gerettet bist, dann bist du ungefähr so. Dein Gesicht ist enthüllt und du bist ein Spiegel. Gott ist der Scheinwerfer und du spiegelst Gottes Herrlichkeit wieder. Wichtig ist, dass wenn du dieser Spiegel bist, dass du dich nicht mit deiner Sünde beschäftigst, auf deine Sünde schaust, wird nichts bringen. Da spiegelt sich nur deine Sünde drin. Es wird dich eher runterziehen, es wird dich kaputt machen. Aber wenn du, auch wenn du sündigst, den Blick zu Gott hebst und in sein Gesicht schaust, zu ihm hinschaust, dann wird er dich verändern. Und dann werden es auch andere merken. Und dann wirst du seine Herrlichkeit widerspiegeln und dann wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Und das ist ein Prozess. Wir müssen lernen, uns auf Jesus auszurichten. Wir müssen lernen, ihn anzuschauen, wenn wir Fehler machen. Und ich glaube, am Anfang ist es oft noch so, wenn wir sündigen, dann schauen wir erstmal auf die Sünde, dann fällt uns ein, Moment, soll ich ja nicht, soll auf Gott schauen, Buße tun, vor ihn kommen, seine Vergebung annehmen, so hat geklappt. Dann lege ich den Spiegel wieder weg und lebe mein Leben, bis ich wieder sündige, wieder auf die Sünde schaue, wieder dran denken muss, dass ich doch hochschauen soll. Das kann man eine Weile so machen. Wichtig ist, dass wir nicht nur uns auf Gott ausrichten, wenn es gerade schlecht läuft und wenn wir seine Vergebung nötig haben. Wichtig ist, dass wir uns zu Gott hinwenden, jeden Tag, jederzeit. Er ist unser Freund, er ist derjenige, der uns heilig gemacht hat und der uns heiligen möchte. Und das Krasse in dieser Stelle, was passiert ist, wenn wir ihn anschauen und ihn widerspiegeln, dann ist es ungefähr so, wie früher in den 80er und 90er Jahren bei den Computermonitoren. Wenn da der Screenshot nicht Bildschirmschoner nicht reinging, dann hat sich mit der Zeit das Standbild eingebrannt in diese Röhre und man konnte das dann sehen. Ich weiß nicht, wer weiß das noch? Früher 80er, 90er Jahre, da gab es den Bildschirmschoner aus ganz praktischen Gründen, nämlich, dass sich nicht dieses Bild einbrennt in diesen Monitor. Bei uns ist es genauso. Wir schauen mit unverhülltem Angesicht Gott an, ohne Bildschirmschoner. Die Decke ist weggenommen und dadurch brennt sich dieses Bild in uns ein und wir werden verwandelt in dieses Bild. Ähnlich Mose hat uns da ein Beispiel für gegeben. Als er Gott gesehen hat, da hat sein Gesicht gestrahlt. Daher kommt auch diese Stelle. Es hat geleuchtet, weil er ihn gesehen hat. Und genauso sollen wir Zeit mit Gott verbringen, ihm begegnen, sodass wir entzündet werden, dass wir dieses Licht in uns aufnehmen, dass wir dieses Licht weitergeben. Und das ist der Prozess der Heiligung, wo wir Gott ähnlicher werden. Gott ist der Gott, der uns heiligt. Jahwe Mekadesh. Was mir heute Morgen wichtig ist, ist für uns alle, dass wir Sünde, selbst wenn sie letztlich uns nicht mehr in die Hölle bringt, wir Sünde nicht leichtfertig nehmen. Wir Sünde nicht einfach so abtun und sagen, naja gut, ich lebe ja in der Gnade, was soll's. Sünde ist absolut widerlich. Gott hasst Sünde. Sie ist absolut ihm entgegengestellt. Sünde macht dich und mich kaputt. Sie bringt uns nicht Gott entgegen, sondern sie bringt das Schlimmste in uns hervor. Das heißt, Sünde sollte kein leichtes für dich sein, aber Sünde darfst du vor Gott bringen, Buße tun und er vergibt dir. Das heißt, du sollst auch nicht in Verdammnis leben, sondern du sollst die Gnade annehmen, die er dir gibt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und denkst dir, gut, okay, also wenn ich Jesus angenommen habe in meinem Leben, dann bin ich ein Heiliger und dann sollte ich Jesus anschauen und ich werde geheiligt. Diese Heiligung ist eine unabdingbare Sache. Und vielleicht denkst du dir, also diese Heiligung weiß ich gar nicht, sehe ich nicht in meinem Leben. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ansprechen, wenn tatsächlich, wenn du Jesus kennengelernt hast, oder du bist dir vielleicht sogar unsicher, wenn keine Erneuerung stattgefunden hat, keine Veränderung in deiner Einstellung, keine Veränderung in deiner Lebensweise, machst trotzdem noch Party, wie du willst, machst sechs Sachen, auf die Gott keinen Bock hat, hast immer noch nach mir die Sintflut als Grundeinstellung. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du diesen Jesus vielleicht noch gar nicht kennengelernt hast. Oder wenn sich deine Beziehung zu Jesus, seitdem du ihn kennengelernt hast, nicht verändert hat. Du kennst ihn heute nicht besser als vor 10 Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass du ihn noch gar nicht wirklich kennengelernt hast. Und dir möchte ich heute Morgen Mut machen, wenn du noch nicht ernst gemacht hast mit diesem Jesus, der all deine Schuld bezahlen kann, dann möchte ich dich einladen, es ernst mit ihm zu nehmen und zu ihm zu kommen und wirklich sagen, ja, ich hab die Kosten überdacht, ich weiß, das alles, das soll nicht mehr zu mir gehören, aber du meinst es so gut mit mir und ich möchte ein Leben mit dir leben. Vielleicht bist du aber auch von der anderen Sorte, da gibt es auch viele, die lieben Jesus, aber du denkst dir, ich mache noch so viele Fehler, shit, schon wieder gesündigt und alles ist so schwer und kriege ich das überhaupt hin und ich schaffe es einfach nicht und ich bin heute noch schlechter, als ich es am Anfang war. Dir möchte ich Mut machen, wenn du Jesus liebst, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm leben möchtest, du Reue über deine Sünde verspürst, nimm dir jemandem, rede mit ihr, mit ihm, vielleicht dein Hausgruppenleiter, jemand aus deiner Hausgruppe, wenn du in keine Hausgruppe gehst, irgendjemand anderes, dem du vertraust, und sprich mit dieser Person. Und ich sag euch, oft merken es andere Leute noch viel mehr, was sich in deinem Leben passiert hat, was in deinem Leben verändert hat, als du es selbst merkst. Gott ist der Gott, der uns heiligt. Du kannst einmal klicken. In 1. Thessalonicher 5,20 steht, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Und das ist eine Zusage, die ich dir, nicht mir, heute Morgen machen möchte. Wenn du an Jesus glaubst als deinen Herrn und Erlöser, dann bringt er dich auch ans Ziel. Vertrau ihm nicht nur in Sachen deiner Rettung, vertrau ihm auch in Sachen deiner Heiligung, dass er dich bis zum Ziel bringt. Charles Spurgeon hat gesagt, if he gives you the grace to make you believe, he will give you the grace to live the holy life afterwards. Wenn Gott dir die Gnade gibt, zu glauben, dann wird er dir danach auch die Gnade geben, ein Leben zu leben, das heilig ist, ein heiliges Leben zu führen. Das ist unser Gott. Er hat Gnade mit uns. Er hat uns heilig gemacht und er führt uns ans Ziel. Er wird uns heiligen und das wird er tun, indem wir den Blick auf ihn gerichtet halten, indem wir ihn betrachten, Zeit mit ihm verbringen. Und genau das möchten wir jetzt auch weiterhin tun, indem wir Abendmahl feiern, uns auf das richten, was er für uns getan hat.